Herzlich willkommen zur Telefonkonferenz HSH Nordbank Geschäftsergebnis H1 2015. Auf Wunsch unseres Kunden wird diese Konferenz aufgezeichnet. Ich übergebe nun an Herrn Ralf Löwe, den Moderator dieser Konferenz. Bitte schön.
Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen Investoren-Analystenkonferenz der HSH Nordbank, um Ihnen das Konzernergebnis für das erste Halbjahr 2015 zu präsentieren. Das Konzernergebnis wurde heute Vormittag veröffentlicht. Ich hoffe, dass Sie, wie gewohnt, die Möglichkeit hatten, die relevanten Informationen von unserer Website herunterzuladen. Unser Finanzvorstand Stefan Heimisch wird Sie in gewohnter Art durch die Präsentation führen und anschließend für Fragen zur Verfügung stehen. Damit übergebe ich gerne an Herrn Heimisch.
Danke, Herr Löwe. Hallo zusammen. Fangen wir direkt an, damit die Zeit gut genutzt ist, um über das Ergebnis zum ersten Halbjahr zu sprechen. Sie haben die Unterlage vor sich. Ich würde auf die ein oder andere Folie jetzt eingehen wollen, aber bestimmt nicht auf alle. Weil lesen können Sie ja auch alleine. Die Seite 4 zeigt Ihnen die KPIs sozusagen schlaglichthaft, wo die wesentlichen Aggregate stehen. Ich führe da einmal durch. Wir haben das Ergebnis vor Steuern von 222 Millionen Euro mit, und das will ich von vornherein sagen, trotz des Rückgangs deutlich besserer Ergebnisqualität als im Vorjahr. Das Vorjahr war gespeist von, wie Sie wissen, von einem sehr hohen Forderungsverzicht aus dem Kapitalschutz in Höhe von über 570 Millionen Euro. Das hat im Wesentlichen das erste Halbjahr getrieben, im ersten Halbjahr 2014. In diesem Jahr ist dieser Forderungsverzicht in etwa halb so groß, das Ergebnis dahinterliegend, aber deutlich besser. Getrieben ist das Ergebnis auch vom Neugeschäft. Das Neugeschäft konnte ganz gut ausgebaut werden, bewegt sich in etwa auf dem Niveau des ersten Halbjahres 2014 mit einer leichten Steigerung. Wir sind mit den Geschäftsentwicklungen insofern sehr zufrieden, weil es doch zeigt, dass das im Aufbau befindliche Modell der HSH Nordbank tatsächlich im Markt greift und kundenseitig nachgefragt wird. Ganz wichtig für uns, die Cost-Income-Ratio konnte gesenkt werden, weiter auf 44%. Wir weisen darauf hin, dass das schon eine bemerkenswert gute Zahl ist, weil wir auch die Verwaltungsaufwendung reduzieren konnten bei mehr oder weniger gleichbleibenden Erträgen. Wir leiden wie alle Banken, soll kein Jammern sein, einfach eine Feststellung, unter erheblichen Zusatzaufwendungen für regulatorische Anforderungen. Die sind nun mal zu erfüllen. Und eingedenk dessen schaffen wir es dennoch, unseren Verwaltungsaufwand in Summe zu reduzieren, was uns vielleicht auch ein bisschen auszeichnet. Die Bilanzsumme geht seitwärts, trotz US-Dollar. Dahinter liegen weitere Abbauten in der Restrukturierungseinheit und Aufbauten in der Kernbank. Risikoaktiva ein bisschen rauf, durch Ausbau des Neugeschäfts und auch durch Währungseffekte. Kapitalquoten stark. Wir haben eine Basel III Phase-In-Quote von 12,4%, eine Basel III Fully Loaded Quote von 11,5%. Das sind ausgesprochen gute Werte zum jetzigen Zeitpunkt und liegen deutlich oberhalb dessen, was die Aufsicht von der Bank erwartet. Die Leverage Ratio konnte weiter verbessert werden auf einen wahrscheinlich ganz guten Wert von 5%. Wir wissen ja alle noch nicht so genau, was diese Leverage Ratio in der Zukunft genau heißt und wo genau die Demarkationslinien sein werden. Aber wenn man mal davon ausgeht, dass zumindest in Deutschland eine 3% in Aussicht steht als Mindestquote, ich glaube, die wird höher, dann liegen wir mit 5% doch sehr, sehr gut zum jetzigen Zeitpunkt. Die Bail-in-Quoten, die wir seit langer Zeit immer wieder berichten, übrigens schon seit letztem Jahr, liegen gut, mit und ohne Garantie, deutlich oberhalb der Mindestanforderungen, die Sie erkennen. Zum Zinsüberschuss, Seite 6, die gute Botschaft, das ist ja wie bei allen Landesbanken, auch bei der HSH Nordbank, die tragende Säule des Ertrages. Im letzten Jahr hatten wir da ein bisschen Darstellungsprobleme, weil wir einen großen technischen Effekt hatten über den sogenannten AG8, da ging es um Coupon-Anpassungen unserer Hybrid-Instrumente, die zu einer gewissen Verzerrung des Ergebnisses geführt hatten. In diesem Jahr findet das nicht statt, sodass wir jetzt, Gott sei Dank, kann man sagen, einen mehr oder weniger unverfälschten Zinsüberschuss wieder ausweisen können. Der liegt jetzt bei 448 Millionen Euro, und inkludiert einen positiven Einmaleffekt aus dem ersten Quartal aus dem Portfolio Hedge. Da sind wir so fair, das Ihnen auch zu nennen. Also 400 Millionen Euro ist eher die Runrate als 448. Getrieben ist das Ergebnis durch eine sehr schöne Entwicklung im Kundengeschäft. Hier kommen wir gut voran, können unsere Marktanteile ausbauen bei guten Margen und erzielen insofern hier auch weiter steigende Zinsüberschüsse, wie Sie an der Grafik sehen. Dieser Portfolio-Effekt, das ist für diejenigen, die es genau interessiert, hier unten rechts auf der Folie expliziert. Das ist ein positiver Effekt im Zinsüberschuss und ein leicht negativer im Handelsergebnis, hängt miteinander zusammen und im Netto dann 39. Provisionsüberschuss sind wir ganz zufrieden mit. Vor Rückbau der Bank liegen wir bei 62 Millionen Euro. Dahinter liegend hat die Kernbank weiter ausgebaut auf 54 Millionen, um 6% gesteigert und das Provisionsgeschäft in der Restrukturierungseinheit ging deutlich zurück. Es waren im Vorjahr noch 22 Millionen, jetzt nur noch auf 8. Das hat damit zu tun, dass wir natürlich mit den Beständen runterkommen und dann entsprechend weniger Restrukturierungsfees auch einbauen. Ist mir aber ganz recht, solange die Kernbank sich gedeihlich entwickelt, ist das die viel wichtigere Botschaft. Handelsergebnis ist bei uns nicht geprägt durch Handelsaktivitäten. Das ist so, das wissen Sie, wir betreiben 0,0 Eigenhandel, sondern es bezieht sich im Wesentlichen auf die Bewertung bestehender Portfoliostrukturen. Dort ist eine in Summe eine Vielzahl von Dingen sozusagen zu gegen und zuzurechnen, sodass wir hier mit 78 Millionen Euro aber auch ganz gut im Rahmen unserer Pläne liegen. Schwer zu prognostizieren, weil sich sehr viel IFRS-Bewertungslogik hier niederschlägt und weniger die ökonomische Thematik hier nur werttreibend ist. Finanzanlagen liegt mit 56 Millionen Euro planmäßig übrigens, aber doch deutlich unter Vorjahr. Warum unter Vorjahr? Weil wir im letzten Jahr doch erhebliche Wertaufholungen hatten in den Wertpapierportfolien. Das ist in diesem Jahr etwas weniger, weil irgendwann ist eben die Milch sozusagen geerntet oder die Saat aufgegangen, sodass wir hier auf ein Normalmaß zurückkommen, mit dem wir auch zufrieden sind. Wir haben die HETA, das sind die Altbestände der ehemaligen Hypo Alpe Adria, die wir haben, zum Marktwert bewertet. Wir haben dort im letzten Jahr umgestellt und bewerten das nach wie vor zum Marktwert, beobachten das sehr stark und nehmen das so, wie es kommt. So, folgendes Bild, die Seite 8. Man könnte das sehr schnell sagen, aber ich will es Ihnen dennoch in Detail auflösen. Schiffe minus, der Rest positiv. Das ist im Prinzip die Botschaft, wir haben Auflösungen across the board in allen Bereichen, also aus alten Wertberichtigungen, die gebildet wurden, in Corporates, bei Firmenkunden und Immobilien und anderen Gruppen. Wir haben aber Zuführungsbedarfe bei unseren Altlasten in der Schifffahrt, sowohl in der Restrukturierungseinheit als auch in der Sanierungsbeständen der Kernbank, die im Übrigen alles Altgeschäft beschreibt, was vor 2008 generiert wurde. Wir haben ja keine nennenswerten Themen aus den Jahren nach 2008. Also alles, was Sie an Vorsorge hier sehen bei den Schiffen, ist alles wirklich explizit Altlast und hat mit den neuen Portfolien der Bank eigentlich nichts zu tun. Die Bruttozuführung von unten links nach rechts liegen bei rund 680 Millionen. Das sind im Wesentlichen Zuführungen zu Schiffskrediten. Wir haben Auflösungen dagegen. Sie wissen, wie das funktioniert. Nicht jede Risikovorsorge, die einmal gebildet wurde, geht in den Ausfall. Einiges kommt auch zurück und wie Sie sehen, doch recht viel. Sodass unsere eigentliche Risikovorsorge 199 Millionen Euro ist. In dem Callout sehen Sie, dass wenn wir die Sanierung und überhaupt diese Schifffahrt in der Altlastendebatte nicht hätten, würden wir über einen Risikovorsorgeertrag durch Auflösung von 159 Millionen Euro sprechen. Das ist wahrscheinlich in Line auch mit anderen Banken, die in Deutschland ja alle doch sehr profitieren von einem sehr günstigen Risikozyklus aktuell. Und dann findet immer von dort aus nach rechts gehend das statt, was eben immer wieder schwer ist zu erklären, unsere Garantie. Mehr als die Transparenz geben kann ich hier nicht. Es ist eben so und nicht anders. Wir haben eine Bruttokompensation, die eben die Sunrise-gedeckten Risikoversorgung weitestgehend kompensiert. Das sind 260 Millionen Euro inklusive eines Devisenergebnisses, aber das ist nur eine Fußnote. Im Prinzip spielt sich das alles dort ab. in der, dieser Garantie. Wir haben eine Zusatzprämie, die das Ganze wieder mindert. Also Sie sehen, dass die Entlastung aus der Garantie in etwa voll aufgefressen wird durch die Belastung durch die Zusatzprämie. Das ist die Rückstellung, die gebildet wird, die aber nicht ausgezahlt wird, sondern in einem sogenannten Sonderaccount verbleibt und dann im Kapitalschutz etwaig wieder zurückfließt. Und das sehen Sie dann auch im Forderungsverzicht. Der Forderungsverzicht ist genau dieses Thema. Der floss im ersten Quartal mit 289 Millionen Euro in die G&V zurück. Und in Summe kommt dann eben eine positive Risikovorsorge heraus von 120. Wenn Sie die Vorjahreszahlen sich daneben schreiben wollen, dann wäre mir das ganz recht, wenn ich Ihnen das anbieten darf. Dann hätten Sie das an der Stelle auch ganz parat, weil das ist das ganze Geheimnis, warum das Ergebnis im Vorjahr höher war und jetzt niedriger war. Im Vorjahr war die Risikovorsorge vor Kompensation etwa gleich hoch, bei minus 195. Wir haben dann die Bruttokompensation im letzten Jahr gehabt von nur 58. Dann gab es eine Zusatzprämie im letzten Jahr von minus 99 und es gab einen Forderungsverzicht von plus 573 und eine Risikovorsorge dann eben Netto-Netto-Ausweis von plus 337. Das ist exakt, beschreibt im Wesentlichen den Rückgang des Ergebnisses auf Vorsteuerebene. Die Seite 9 zeigt Ihnen das, was ich sagte. Unsere Risikovorsorge ohne Garantie findet in der Schifffahrt statt und freut sich ansonsten auf Lösungen in anderen Kategorien. Wie gesagt, wahrscheinlich fully in line mit allen anderen Banken in Deutschland. Verwaltungsaufwand ist auf der nächsten Seite dargestellt, auf der Seite 10. Dort sehen Sie, dass die Verwaltungsaufwendungen, nachdem sie in 2014 schon reduziert wurden, weiter rückläufig sind, auch im Jahr 2015, und zwar minus 11%. Die Cost-Income-Ratio verbessert sich auf 44%. Und vergessen Sie nicht, nicht nur wir profitieren von Abbauten in Sachaufwand und Personalaufwand, aber wir müssen dabei erhebliche regulatorische Aufwendungen stemmen. Und wir schaffen es dennoch, die Aufwendungen zu reduzieren. Restrukturierungsaufwand in etwa auf Vorjahrsniveau leicht erhöht, aber das ist nichts anderes als die andere Seite der Medaille unserer Restrukturierung. Auf der Seite 11 sehen Sie die Verhältniswerte zwischen Kernbank und Restrukturierungseinheit in den einzelnen Kategorien. In Summe auch nichts Neues. Zwei Drittel der Bank findet im gesunden Teil statt, ein Drittel der Bank findet im nicht gesunden Teil statt, in allen Kategorien. Interessant vielleicht dabei, dass der Garantieaufwand immerhin in Summe, Sie sehen das in der Mitte, in der Summe von Zusatzprämie und Grundprämie allein schon zu diesem Zeitpunkt wieder 468 Millionen Euro ausmacht. Das sind Belastungen, die man operativ kaum verdienen kann. Ich muss das ganz klar sagen. Ergebnis vor Steuern verteilt sich, wie Sie sehen, zu zwei Drittel und ein Drittel auf die Kern- und auf die Restrukturierungsbank, genauso wie das Segmentvermögen. Auf den Folgeseiten, da möchte ich nicht durchgehen, das machen Sie immer zu diesem Zeitpunkt, sind die Portfoliostrukturen dargestellt. Für diejenigen, die uns schon länger zuhören, ich glaube absolut nichts Neues, weil es immer wieder das Gleiche ist, nur eben immer dem Update zugeführt zum aktuellen Stichpunkt, also die Struktur der Bank nach Kernbank und Restrukturierungseinheit und Assetklassen und Segmenten getrennt. Und dann auch noch die Abdeckungsquoten durch die Garantie, was ja wichtig ist, weil wir dieses Thema in uns tragen und natürlich Ihnen das Verständnis geben müssen, wie die Bewertung des Ganzen dann aussieht. Dann haben wir auch noch geschrieben auf der Seite 13, wie die Kernbank aussieht mit und ohne Sanierung der Schifffahrt. Und das können Sie dann selber sich zu Gemüte führen. Der Seite 14, da möchte ich wieder etwas intensiver drauf eingehen. Das sind unsere Non-Performing Loans. Und da muss ich ausholen. Die Ist-Quote unserer Non-Performing Loans ist natürlich, ich muss das hier sagen, abartig hoch. Ja, wir haben 23% Non-Performing Loans seit mehreren Jahren. Die NPLs in Milliarden stehen derzeit bei 15,4. Sie sind etwas rückläufig, so im Trend. Aber nichtsdestotrotz sind das unglaubliche Quoten. Das sehen Sie normalerweise nicht bei einer Bank in Deutschland eine solche Quote. Das wäre, wenn sie so alleine stehen würde, völlig inakzeptabel. Ich muss das sagen, aus allen Richtungen inakzeptabel, weil man kann eine Bank mit einer Non-Performing Loan Quote mit 23% ja faktisch gar nicht führen. Sie ist aber deswegen kein Problem für uns, weil wir diese Non-Performing Loans weitestgehend abgedeckt haben durch die Garantie. Das findet sich alles nieder, schlägt alles sich nieder in unserem durch die Sunrise-Garantie abgedeckten Altportfolio. Nun muss man ja fragen, warum ist es denn doch noch da, wenn es abgedeckt ist? Und das ist genau die bittere Botschaft der Garantie, weil die Garantie, so wie sie aufgebaut ist, eine ökonomisch schnelle Verwertung unserer Altlasten nicht ermöglicht. Das wissen Sie, aber ich muss es immer wieder sagen. So gut die Garantie ist in unseren Kapitalausweisquoten, so schlecht ist sie bei der Handhabung unserer Non-Performing Loans, weil sie zwingt uns zu einem dauerhaft hohen Bestand dieser Non-Performing Loans und verhindert einen aggressiveren Abbau unserer Altlasten, den wir dann sofort machen würden, wenn die Bank anders kapitalisiert wäre, und zwar nicht synthetisch über eine Garantie, sondern faktisch über Eigenkapital. Deswegen haben wir Ihnen hier dargestellt, und das ist, glaube ich, die wesentlich ökonomische Botschaft dieser Folie, dass die HSO Nordbank ohne den Garantieteil eine Non-Performing-Loan-Quote hat von 3%. Und das ist, glaube ich, best in class und entspricht auch einer besseren Bank in einem Commercial Banking in Deutschland. Das ist die Non-Performing-Loan-Quote, die man sich vorstellen könnte bei einer neuen HSO Nordbank, wenn sie um das Garantieportfolio entlastet wäre. Und wir haben dann nochmal in der dritten Spalte dargestellt, wie das Neugeschäft, also das ausschließlich das Neugeschäft seit 2011, weil wir es da datentechnisch abgreifen können, aussieht, dann ist die Non-Performing Loan Quote nahe 0%. Ich habe Ihnen das deswegen mitgebracht, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Also, Fakt ist, die Bestände der NPLs sind abartig hoch. Das hat aber zu tun mit der Kapitalausstattung der Bank, weil die Kapitalausstattung nicht auf ökonomische Verwertbarkeit aus ist, sondern auf langfristige Prozesse sich eben dort hin konzentriert. Und dort, wo die ökonomische Wahrheit sozusagen täglich tickt, und zwar in der Bank ohne Garantie, ist die Non-Performing Loan Quote eine ganz normale und ich würde sagen eine sehr, sehr unauffällige Geschichte. Die Non-Performing Loans, wie gesagt, sind durch die Garantie weitestgehend abgedeckt und auch abgedeckt durch Risikovorsorge und Sicherheiten natürlich. Dann sehen Sie auf der Seite 15 auch ein altes Bild. Das muss man fast sagen, was sich leider immer fortentwickelt. Das sind die zahlungswirksamen Belastungen unserer Garantie. Zum Halbjahr 2015 hat die Bank, das ist die zweite Säule, 2,5 Milliarden Euro kumulativ ausgezahlt an die Länder in bar raus per Überweisungsauftrag und weitere 1 Milliarde Euro steckt in der Zusatzprämie am Ende und könnte dann wieder zurückfließen in die Bank, wenn die Kapitalquote es benötigt oder wenn wir es in Summe nicht mehr benötigen und es auch zurückzahlen können. Aber das ist eine weite Debatte in der Zukunft. Was in diesem Jahr sozusagen aufgelaufen ist, sehen Sie, die Zahl hatte ich Ihnen genannt, 468 Millionen Euro Zusatz- und Grundprämie, aufgerissen hier rechts auf der rechten Seite, und der Forderungsverzicht, der mit dem ja immer in Zusammenhang steht, also mit dem Potenzial aus Forderungsverzicht, ist deutlich gesunken, und zwar um 50% year over year. So, die Sicherungswirkung der Garantie, ich glaube, ist jetzt nicht mehr zu beschreiben. Ich glaube, das haben wir schon gehabt, dass die Bruttokompensation durch Zusatzprämie B und durch Forderungsverzicht entlastet wird. Das haben Sie vorne schon gesehen, sodass hier eigentlich nichts Neues draufsteht. Würde ich auf Seite 17 gehen. Das ist die Kapitalquote, Phase-In und Fully Loaded. Die beiden mittleren Säulen kennen Sie, 12,4% Phase-In und Fully Loaded 11,5%, also prima zu diesem Zeitpunkt. Und dann zeigen wir Ihnen noch was dahinterliegendes. Das sind die weiteren Puffer aus der Garantie. Das ist was dahinter? Das ist ja eine Verbriefung und wir haben ein Mindestgewicht aufsichtsrechtlich in dieser Verbriefungsstruktur von 20% angesetzt, was die Risikoaktive angeht. Das ist Risikogewicht, ist bekanntlich ja nicht bei 20%, sondern deutlich tiefer und das übersetzt die Differenz in die Quote wären 2,3%. Die ist etwas gesunken gegenüber den Vorjahr. Warum? Weil wir Ratingmigration hatten und wir hatten auch den US-Dollar, der natürlich uns hier risikoaktiver nach oben treibt und diese Pufferwirkung der Garantie schmälert, nicht aufbraucht, aber schmälert zum jetzigen Zeitpunkt, muss man im Auge behalten. Seite 18 sind die Quoten, das haben wir hier nochmal dargestellt. Ich glaube, da ist jetzt nichts Neues. Basel 3 und so weiter, das kennen Sie. Die Gesamtkapitalquote 18%, glaube ich, ist eine sehr gute. Da brauchen wir, glaube ich, nicht weiter drüber sprechen. Die Seite 19 sind die Bail-In-Quoten, eingangs bereits erwähnt. Also die Bail-In-Quote von rund 10% aus bilanziellem Eigenkapital, stillen Einlagen und Nachrangkapital ohne Garantie bei 10%. Das ist ein sehr guter Wert. Im Übrigen, vergleichen Sie das bitte mal mit anderen Banken, werden Sie uns eher am oberen Ende der Vergleichbarkeit sehen. Und wir haben also genug Bail-In-Masse theoretisch, das braucht man ja in der heutigen Zeit. Und wir haben dazu noch eine Garantie, die ja vor der vorm Eigenkapital steht und gegebenenfalls auch rechnerisch zumindest zur Verfügung steht. Und das erhöht dann den Puffer noch einmal auf mit Garantieannahme von 14,8%. Wir lassen das mal so stehen, berichten die Zahl da seit über einem Jahr, um Sie hier laufend zu informieren, wie unsere bilanziellen Strukturen aussehen. So, dann haben wir noch einen Anhang drin, der sich um den, also einen Exkurs, der sich um die Kernbank kümmert. Da nur so viel. Das Neugeschäft funktioniert gut. Wir sind stark unterwegs in der Immobilienfinanzierung. Seite 21, das waren wir immer schon. Ist auch nichts Neues. Und wir gehören sicherlich zu den stärksten Häusern hier in Deutschland. Wir sind stark verankert in der deutschen Immobilienfinanzierung, und zwar bundesweit, und zeigen das auch mit einem guten Geschäft. Um die Angst hier zu nehmen, wir haben Neugeschäft uns angeschaut von über 11 Milliarden Euro und haben selektiv 3 Milliarden Euro daraus geschrieben, also 2,9. Shipping verharrt auf niedrigem Niveau. Hier machen wir das ein oder andere im internationalen Umfeld, aber derzeit nicht viel. Unser Verhalten ist hier entlang des Marktes in unsicheren Phasen, sind wir nicht bereit, hier mehr Allokation sozusagen zuzugeben. Unternehmenskunden im weitesten Sinne gehen leicht seitwärts, also ein bisschen runter. Das hat zu tun mit einer durchaus schleppenden Kreditnachfrage bei Firmenkunden in Deutschland als sozusagen Gegenantwort auf die extrem gute Finanzsituation der Corporates in Deutschland. Es wird leider derzeit noch sehr wenig investiert auf der Corporate-Seite, weil eben die Cashbestände und die Eigenkapitalquoten enorm hoch sind im deutschen Unternehmenssektor. Das ist eine ganz tolle Aussage für die Unternehmen, eine weniger gute Perspektive für Banken, weil natürlich unsere Refinanzierungsmöglichkeiten geringer werden. Dazu haben wir einen durchaus mörderischen Wettbewerb, übrigens nicht nur durch Landesbanken. Das wird immer ganz gerne so hingestellt, dass nur die Landesbanken da unterwegs sind. Das stimmt nicht, sondern das sind andere, die die Märkte nach unten treiben. Und wir schreiben kein Firmenkundengeschäft, wenn es unseren Margenanforderungen nicht entspricht, und verzichten dann auch proaktiv auf Volumen. Wir glauben, dass das klüger ist, als jedes Volumen zu schreiben. Andere tun das aber derzeit. Ja, das ist so viel dazu. Dann die Segmente, Seite 22, zeigen die Situation, wie sie derzeit ist. Schifffahrt als isoliertes Teilsegment jetzt hat Schwierigkeiten im letzten Jahr, auch in diesem Jahr. Wir liegen dort im Minus. Wenn man das Sanierungsportfolio bereinigen würde, lägen wir leicht im Plus. Nichtsdestotrotz muss man auch die Pluszahl sehr relativ sehen. Das ist ein Bereich, der unglaublich viel Kapital bindet. Und mit einer solchen Return on Equity oder Pro-Vorsteuer-Ausbeute ist das überhaupt nicht akzeptabel. Aber es ist eben getrieben durch die Vergangenheit und für uns derzeit nicht änderbar. Also hier müssten ganz andere Beträge stehen, wenn das normal laufen würde. Immobilienkunden läuft gut mit knapp 100 Millionen entlang auch des Ausbaus. Unternehmenskunden profitieren von Auflösungen, von Wertberichtigungen und sonstigen positiven Effekten. Das ist alles fein. Und bei Capital Markets sind wir leicht unter Wasser, ist aber auch kein Wunder. Das ist ein Bereich, der sich der Dienstleistung in der Bank im Wesentlichen widmet. Wir betreiben keinen Eigenhandel. Und das niedrige Zinsumfeld schleift eben hier etwas ab, liegt absolut im Rahmen der Pläne. Dann haben wir auf der Seite 23 dieses Kernbankergebnis versucht mal zu entkleiden, um all diese Effekte aus von den Dingen, die wir auch gerne bereinigen würden. Ja, also insofern ist es ein reines Proforma-Ergebnis, um zu zeigen, ob dieses Geschäftsmodell greift oder nicht greift. Und wir haben das mal von links nach rechts wie feucht aufgebaut. Das kennen Sie aber auch schon aus den davor stattgefundenen Kommunikationen, weil wir das jetzt auch immer machen. Also wir haben das Ergebnis komplett, das Kernbankergebnis komplett bereinigt um alle positiven wie negativen Garantieeffekte. Also soll heißen, alle positiven Kompensationseffekte als auch alle negativen Prämieneffekten. Dann haben wir den Sanierungsbereich Schifffahrt, der damit im Zusammenhang steht, bereinigt um dieser, eben um die Sanierung. Und wir haben sonstige Komponenten und die Bankenabgabe mal erlaubt, hier auch zu extrahieren, sind Dinge, die im Restrukturierungsumfeld im Wesentlichen stattfinden. Und bei den sonstigen Komponenten hat das auch was zu tun mit unserer Regelung in Luxemburg, über die ich ja gleich noch ein bisschen spreche. Sodass wir hier sehen können, wir haben einen ganz ordentlichen Zuwachs hier over hier in dieser bereinigten Darstellung auch zu verzeichnen, was uns Mut macht und Zuversicht gibt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Was sind die Herausforderungen im EU-Verfahren? Seite 24, da steht ganz klar an zur Entscheidung, da sagen wir auch deutlich, nur wir entscheiden nicht, das müssen Sie wissen, Entscheidungen werden vom Eigentümer getroffen, nicht vom Management. Wir bewerten nur das, was der Eigentümer entscheidet, tun das aber auch und sehen ganz klar zwei Dinge in line auch mit den Eigentümern im Fokus. Es muss eine Änderung der Garantiestruktur stattfinden und wir müssen von den unseren Altlasten stärker runterkommen. Und das ist ein Menükasten, der derzeit diskutiert wird zwischen Ländern und der EU-Kommission, auch mit der EZB im Übrigen. Und hier sehen wir, gehen wir davon aus, dass wir zeitnah auch Entscheidungen erhalten. Warum zeitnah? Weil wir nun jetzt schon seit langer Zeit über diese Themen sprechen. Ich erinnere daran, dass die Wiedererhöhung der Garantie im Juni 2013 stattfand und wir seitdem versuchen, eine Lösung herbeizuführen. Also wir drängen schon ein bisschen darauf als Management, dass das jetzt auch stattfindet und glauben auch, dass wir in Reichweite einer vernünftigen Lösung sind, die genau diese Ziele auch erfasst und uns auch ermöglicht, dann eine Bank nach vorne zu führen, die weitestgehend bereinigt, um solche Themen auch wirklich zukunftsfest ist, und zwar zukunftsfest nicht nur, was die EU angeht. Das ist nur eine Momentaufnahme, aber sie muss zukunftsfest sein, was die EZB-Anforderungen angeht, und sie muss auch fest für die Zukunft sein, was die Anforderungen der Ratingagenturen und von Ihnen angeht, den Investoren. Und den Dingen stellen wir uns sehr, sehr transparent. Ihnen gegenüber auch, aber insbesondere auch gegenüber unseren Eigentümern oder mit den Eigentümern gegenüber unseren Stakeholdern. Nur manche Dinge müssen auch im Verborgenen bleiben. Insofern können wir hier auch nicht alle Verhandlungsstände Ihnen ausbreiten. Das werde ich auch, wenn Sie mich danach fragen würden, nicht tun. Deshalb würde ich Sie fast bitten, danach auch nicht zu fragen. Ausblick. Das steht im Prinzip das Gesagte nochmal wiederholt. Wir haben Herausforderungen. Das EU-Beihilfeverfahren soll jetzt rasch und bald zu einem erkennbaren Ergebnis für Sie führen, auch für uns. Das kann natürlich Planungsänderungen und Prognoseänderungen nach sich ziehen. Und das wird es auch. Das muss man wissen, inwiefern das konkret ist. Also in welche Richtung das geht, kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich es schlichtweg nicht weiß. Aber wir alle gehen davon aus, dass das den Datenkranz um die Haaser Nordbank noch einmal deutlich verändern wird. SREP, das ist die neue Aufsichtswelt aus EZB und SSM, da müssen wir sehen, das wird perspektivisch steigende Anforderungen bedeuten für alle Banken, auch für die Haaser Nordbank. Und wir müssen im EU-Beihilfeverfahren Regelungen finden, die die Bank klar tesorierungsfähig macht. Denn wir brauchen eine Fähigkeit in der Zukunft, aus eigener Kraft Kapital aufzubauen. Und unsere Kraft darf nicht nur dazu dienen, Prämien zu bezahlen. Das ist ganz wichtig, dass dieser Knoten durchschlagen wird. Konzernergebnis vor 2015. Vorsteuern 2015 wird aller Voraussicht nach im zweiten Halbjahr deutlich schlechter, also niedriger sein als im ersten Halbjahr. Warum? Weil der Forderungsverzicht eben nur einmal im Jahr wahrscheinlich zum Tragen kommt. Wenn noch was kommt, wird nicht mehr viel sein, sodass jetzt im Prinzip genau das stattfindet, was wir immer adressieren. Unser operatives Ergebnis wird eben weitgehend aufgefressen durch die Prämie und wir haben darüber hinaus eben wenig Möglichkeiten, mehr sozusagen G&V und auch Kapital zu bilden. Nichts Neues, aber leider auch keine Änderung. Insofern ist es ein Zwischenstand, den wir heute nur diskutieren können. Wir sind gut unterwegs im ersten Halbjahr. Die Kernbank wird ordentlich weiterentwickelt, aber wesentliche Entscheidungen unserer Eigentümer stehen aus, um die Zukunft der Bank auch klarer beschreiben zu können. Vielen Dank und ich stehe Ihnen gerne zu Fragen zur Verfügung.
Vielen Dank. Wir beginnen nun mit der Frage- und Antwortkonferenz. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Wenn Ihre Frage an der Reihe ist, werde ich Sie direkt auffordern, sie zu stellen. Falls Sie Ihre Frage zurückziehen möchten, drücken Sie bitte Stern 2. Für Ihre Fragen jetzt bitte Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Die erste Frage kommt von Frau Britta Schmidt. Ihre Leitung ist freigeschaltet. Ihre Frage bitte.
Ja, hallo. Ich habe gleich ein paar Fragen. Und zwar einmal zum Thema Kapital. Im Quartal zu Quartal sind die risikogewichteten Aktiva etwas gesunken, trotz der Devisenänderung. Liegt da irgendwas Spezielles zugrunde? Vielleicht können Sie das kurz kommentieren. Dann hätte ich eine Frage, können Sie uns einen Einblick geben, wie die Risikoaktiva des Portfolios in der Sunrise-Garantie aussehen würden, ohne die Garantie, also ganz ohne Garantiestruktur? Das andere, dann würde ich ganz gerne von Ihnen wissen, ob Sie irgendwie einen Eindruck haben, was für Basel IV-Risiken die HSH Nordbank noch ausgesetzt sein könnte. Das sind also alles Fragen rund ums Kapital. Ich habe noch zwei andere, aber vielleicht fangen wir damit mal an.
Ja, hallo, Frau Schmidt. Ein bisschen was kann ich beantworten, aber nicht so viel. Die RWAs im zweiten Quartal, devisenmäßig müssen wir aufpassen, wir haben year over year, also zum 2014er Verlauf, hatten wir einen Zuwachs, ja, weil der US-Dollar fest war. Dann treibt das auch. Also wenn man jetzt nur auf die Währung geht, ja, nicht vom Geschäft her kommt, sondern nur von der Währung her kommt. Im zweiten Quartal ist aber der US-Dollar schwächer gewesen. Das heißt, es gibt dort die gegenläufige Entwicklung. Und wenn sich das etwas seitwärts entwickelt oder leicht rückwirkend war, dann sind wir im Prinzip auch, ist immer die Frage zwischen Neugeschäft und Tilgung und Währung. Aber die Währung hat im zweiten Quartal eher gebremst als nach oben getrieben, weil der US-Dollar temporär eben wieder etwas schwächer war. Das ist im Prinzip die Antwort. Dann haben wir eine Zahl, das kann ich Ihnen sagen, warum nicht. Sie haben gefragt, RWA vor Garantie, also wie wären die dann, das kann ich Ihnen jetzt nur in Summe nennen, die waren 68 Milliarden Euro Ende 2014, sind 68 Milliarden Euro zum 30.06., also mehr oder weniger unverändert. Das ist die Information. Sie haben aber dann präzise gefragt, wie die RWAs jetzt nur von Sandra sind. Das müssten wir jetzt nochmal dann oder können Sie vielleicht selber dann ausrechnen. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Ja?
Mhm.
Die Differenz dann wahrscheinlich. Basel IV würde ich auch gern wissen. Ja, wir sind natürlich dabei, das zu erraten und zu erarbeiten. Aber da sind die KISS-Studien noch nicht ganz abschließend und da möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht sagen, wie sich das genau ansieht. Aber natürlich gehen wir eher davon B als Entlastung aus, das ist ganz klar. Spiegelt sich übrigens auch in den SREP-Dialogen mit der Aufsicht. Das ist ganz klar, dass die Dinge, wo auch immer herkommen, wir werden in der Zukunft als Bank und als eine von vielen erhöhten Eigenkapitalanforderungen gegenüberstehen. Deshalb ja auch unsere Betonung so stark. Wir müssen auch dadurch ein tesorierungsfähiges Geschäftsmodell aufbauen und nicht nur ein prämienfähiges. Ne? Und das ist, glaube ich, genau sozusagen das Thema, um was sich derzeit alles rankt an Diskussionen in der HSA.
Okay, prima. Dann hätte ich noch eine Frage zum Thema Hitter. Haben Sie da ein Update, der Status der Diskussion? Haben Sie direkte Gespräche mit Kärnten geführt? Und wie ist da der Ausblick auf einen potenziellen Ausgang, auch im Hinblick auf die Rückstellungen, die schon getroffen wurden?
Frau Schmidt, da verhalten wir uns nur juristisch und sonst gar nicht, sondern wir haben unsere Forderung gestellt, so wie das andere auch tun. Es gibt dort die Rechtsmittel, die man einlegt, aber bilaterale Gespräche führen wir nicht, sondern über die gewählten Strukturen. Wir haben das Engagement at Fair Value gesetzt. Ich weiß gar nicht, wo es derzeit steht. Um die 60% wird stehen. Und das schwankt jetzt da hin und her. Ob wir am Ende da ein Potenzial haben oder nicht haben, ich bin der Letzte, der das einschätzen kann. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, tut mir leid.
Immer. Und die finale Frage, da weiß ich nicht, ob Sie da überhaupt was zu sagen können, aber Sie haben ja unterstrichen, dass die Bank sich von ihren Legacy-Exposures befreien sollte, um auch zukunftsfähig zu werden. Haben Sie denn als Management-Team eine präferierte Struktur, wie so etwas aussehen könnte? Ein schnellerer Verkauf an Dritte, an den Markt oder an sonstige Parteien? Eine Abspaltung dieses Portfolios? Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen würden, das wäre Ihnen als Management-Team am liebsten?
Frau Graf, das haben wir natürlich, nur ist es nichts für den Basar. Wir haben das hier in unserem Dialog mit unseren wesentlichen Eigentümern zu haben, weil dort die Entscheidungen getroffen werden. Klar ist, dass wir präferieren, und das steht auch in aller Berichterstattung übrigens seit letztem Jahr in jedem Zwischenbericht drin, wir erwarten und wollen eine strukturelle Entlastung, um unangenehme oder ökonomisch unsinnige Garantieeffekte als auch von Altlasten. Und natürlich geht es jetzt darum, wie geht das? Sie wissen, dass beihilferechtlich alles möglich ist, wenn zu Marktwerten abgegeben wird und wenig möglich ist, wenn zu Buchwerten abgegeben wird. Das ist nichts Neues. Ja, und das gilt auch in diesem Fall. Das heißt, wenn wir uns trennen würden von Portfolien, kann das nur zu Marktwerten geschehen. Und das ist natürlich dann die große Frage, was ist das denn? Was ist ein Marktwert bei einem illiquiden Markt der Schiffsfinanzierung? Es gibt keinen Marktwert und der muss gefunden werden und das ist eine wichtige Frage. Eine Frage, es gibt keine, der Kollege sagte heute in der Pressekonferenz, das fand ich ganz treffend, es gibt keine schwache Liste, wo man reingucken kann, wie viel ein Schiff wert ist. Ja? Sondern schwache Liste ist, wenn man ein gebrauchtes Auto kauft. Ja, da gibt es im Internet Listen, da sieht man die Preise, das gibt es bei Schiffen nicht. In der Form, insofern muss dieser Preis gefunden werden und dann wird man auch den richtigen Weg finden, sich von diesen Dingen zu trennen. Natürlich wird es einen Unterschied geben zwischen Buchwert und Marktwert. Und das ist natürlich ein Verlust, nichts anderes. Und das ist genau die Kunst, jetzt die richtige Austarierung hinzubekommen. Denn der Verlust ist zu kompensieren durch die Garantie. Im Übrigen, dafür ist die Garantie da. Die Garantie ist eine Ausfallgarantie. Ja, und insofern wird man dann schauen, wo die Dinge liegen. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber ich glaube, das ist schon genug.
Danke, sehr hilfreich.
Danke.
Die nächste Frage kommt von Herrn Tillmann Böttcher von Flatwine. Ihre Leitung ist freigeschaltet. Ihre Frage bitte.
Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich habe eine Frage zu den 4,1 Milliarden Euro Nachrangkapital, die Sie auf Seite 19 zeigen. Wie viel davon ist, wie viel davon fällt noch unter die alte Gewährträgerhaftung?
Muss ich schauen, haben wir das hier? Ich gucke mal in die Runde bei meinen Kollegen, das müssen wir nachreichen, ja? Herr Böttcher, okay. Abgeschrieben, kriegen Sie nachgereicht.
Okay. Und ich meine, mein Verständnis war immer, dass es ein Großteil davon unter dieser alten Haftung ihrer Eigentümer.
Also ein Großteil, über 50% davon ist GTH, ne? Ist klar.
Über 50%, sagen Sie.
Ja, ich glaube schon.
Ja, ist auch mein Verständnis. Ich meine, da ist ja gerade viel Spekulation im Markt und ich meine, welchen Komfort können Sie Ihren Nachranggläubigern geben, dass was auch immer für eine Restrukturierung Sie jetzt planen, dass die keine Auswirkungen auf das Nachrangkapital haben wird.
Böttcher, ich habe das versucht vorhin zu sagen, ich kann hier weder einen neuen noch einen alten Sachstand darstellen, sondern die Dinge sind derzeit im Entscheidungsprozess. Wenn dann die Entscheidungen getroffen werden, wird sich richten, wie die Kapitalstruktur der HSH Nordbank aussieht und was das alles heißt. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt Ihnen da weder Hoffnung noch Furcht bereiten, sondern Ihnen nur den Sachstand darstellen, wie es ist. Und mehr kann ich dazu auch zum jetzigen Zeitpunkt, will ich auch gar nicht sagen, weil es wäre unsicheres Terrain und es würde keinen Mehrwert bringen, wenn ich da weiter eingehen würde drauf.
Okay, dann hätte ich noch eine Frage zur Garantie, und zwar ist eine technische Frage. Dürfen Sie aktuell Performing Aktiva unterhalb des Buchwerts verkaufen oder ist das vertraglich festgelegt, dass Sie das nicht dürfen?
Ja, und das ist ja genau unser Problem. Ja? Wir haben, also in engsten Bandbreiten dürfen wir das, aber nicht, sag mal, wir sind gehindert durch den Wirkungsrahmen der Garantie an einem ökonomischen Verhalten. Ich habe Ihnen das bewusst gesagt mit diesen Non-Performing Loans. Keine Bank auf dieser Welt hätte mit einer vernünftigen Cash-Kapitalausstattung eine solche Größenordnung an Non-Performing Loans. Niemand. Ja, weil man sich davon trennen würde. Ja, und würde die Verluste nehmen, ja, und würde dann im Prinzip den Blick nach vorne richten. Das ist ganz normal. Das passiert im Wirtschaftsleben täglich. Wir sind daran gehindert, das zu tun, weil die Garantie einerseits sehr positiv wirkt, was die Kapitalausstattung angeht, andererseits uns behindert in unserem vernünftigen Umgang mit unseren Assets. Insofern, wir sind hier in ganz engen Händen, ja, und wir können gewisse Dinge tun. Sie sehen ja auch, dass wir runterkommen mit unseren Altlastenportfolien in der EU. Wenn Sie das sich angucken, sehen Sie, dass das erstaunlich kräftig nach unten geht, trotz US-Dollar, ja, ja. Der ja im Wesentlichen da greift, weil das viele US-Dollar-Assets sind. Wir kommen schon runter, aber wir würden gerne schneller runterkommen.
Okay, ja, danke, das ist hilfreich. Ja,
danke.
Für weitere Fragen drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur.
Ja, wenn es soweit ist, prima, vielen Dank fürs Zuhören. Herr Löwe.
Entschuldigung, Herr Buschmann, es sind jetzt noch Fragen reingekommen.
Ah ja.
Ja, gut. Die erste kommt von Herrn Nils Sklicker. Ihre Leitung ist freigeschaltet. Ihre Frage bitte.
Danke. Ich habe eine Frage über Seite 19. Wenn man guckt, die Bail-in Liabilities, erstmal sieht man die Garantie und dann der Debtor Warrant und dann Equity Kapital. Ist dies wesentlich auch die Sequenz, dass es folgen muss? Kann man Umstände vorsehen, wo die Sequenz anders ist, dass Equity Kapital erst getroffen wird und dann später nur die Garantie? Können Sie da etwas mehr über sagen?
Das ist eine schwierige Sache. Ich meine, das Kapital ist da und die Garantie ist auch da. Die Garantie schützt das Kapital, weil sie eine Ausfallgarantie ist. Ja, also wenn ein Verlust stattfindet, dann wird er, wenn er in diesem garantierten Portfolio stattfindet, gegen die Garantie gebucht. Dafür ist die Garantie da. Das ist ja nicht nur eine Luftnummer, sondern die ist ja was wert. Und zwar 10 Milliarden Euro wert. Und deshalb steht die drüber. Ja. Aber wir trennen das ein bisschen, weil natürlich erstmal der Event in dem Sandhaus-Portfolio da sein müsste, um diese Logik auf 14,8% sozusagen herzurechnen. Aber im Grundsatz ist das so. Die Garantie steht vor dem Eigenkapital und schützt das Eigenkapital. Dafür ist die Garantie da. Im Grundsatz. Nun hoffen wir nicht, dass irgendein Fall mal kommt, der das auslöst, aber so ist die Mechanik zu verstehen. Und selbst wenn die Garantie nicht hätten, wenn wir sie nicht hätten, wir haben sie ja, ne? Dann liegen wir immer noch ganz gut oberhalb dieser Schwellwerte.
Ja, kann es unter das Garantie und die legale Seite davon, kann man die Garantie wegnehmen? Ist das möglich? Oder ist die 7 Milliarden immer da, das oder 10 Milliarden, das kann niemals weggenommen werden? Oder gibt es Möglichkeiten oder Szenarios, wo die Garantie nicht mehr da ist? Zum Beispiel, Sie bezahlen die Prämie nicht.
Nee, Herr Flicker, das ist leider nicht so einfach. Die Garantie ist da mit allen ihren positiven und negativen Wirkungen. Ist ja nicht nur so, dass wir darunter leiden, dass wir Prämien zahlen, sondern die Garantie ist im Wesentlichen auch Teil unserer Kapitalausstattung. Das ist ja genau das Problem. Ja? Unser Kapitalkonto ist im Wesentlichen gespeist eben durch eine synthetische Garantie.
Ja, nein, das verstehe ich. Ich gucke nur von die andere Seite.
Wenn einer die Garantie wegnehmen würde, sofort gerne, dann müsste das ersetzt werden durch Kapital. Ja, dann könnte man die wegnehmen, aber sonst nicht. Und das ist ein etwas komplexerer Umstand. Also die Garantie löschen geht nicht, auch rechtlich nicht möglich, will auch keiner und ist aber in keiner Weise vorgesehen. Aber wenn der dahinterliegende Tatbestand überflüssig wird, also das abgesicherte Portfolio, die Garantie deckt ja ein Portfolio, ein ganz konkretes Portfolio ab, ja,
ja.
Dann würde sie nicht mehr nötig sein. Bis ansonsten ist sie nötig, ganz einfach, und weil sie Teil unserer Kapitalausstattung ist.
Okay. Und dann war man das, konvertiert in normales Kapital, eine Garantie. Muss das dann am 1:1 sein?
Oh, das weiß ich nicht. Wissen Sie, das grundsätzlich schon. Die Garantie wirkt wie Kapital, ganz einfach. Und das müsste man dann genau durchrechnen. Die Frage stellt sich ja derzeit nicht so. Ne? Müsste, wenn einer die Garantie ums Kapital ersetzt, müsste es so ersetzt werden, dass wir genau auf die gleichen Kapitalquoten kommen.
Verstanden. Danke Sie.
Danke.
Die nächste Frage von Matthias Ederer von Wingspan. Ihre Leitung ist freigeschaltet, bitte.
Herzlichen Dank. Die größte Frage, die sich Magdalena stellen, und ich beziehe mich wiederum auf die Seite 19 in Ihrer Präsentation, ist, ob es Szenarien für Ihre subordinated bondholders gibt, in denen eine Good Bank, Bad Bank Struktur festgestellt oder kreiert wird, in der das Bondkapital in erster Linie oder vorrangig für die Verluste in dieser Bad Bank zuständig sein könnten. Sofern Sie zu dieser Frage mir eine Antwort geben können, wäre ich Ihnen extrem dankbar, vor allem in Bezug wiederum nehmend auf die Seite 19, wo Sie ganz klar zeigen, wie die Sequenz in Ihrem Bail-in-Kapital stattfinden sollte. Herzlichen Dank.
Ich kann Ihnen über die Seite 19 darüber hinaus nichts sagen, sondern das ist ganz klar, wir stehen vor Maßnahmen der Eigentümer, strukturelle Themen zu beordnen. Und wenn die beordnet sind, im Sinne der Altlastenentfernung oder Reduktion und garantievertraglichen Anpassung, werden wir danach zu bewerten haben, wie die Kapitalstruktur und andere Dinge der HSH Nordbank aussehen, auch die GNV-Prognose aussieht und so weiter. Ich selber kann Ihnen dazu keine weiteren Ausführungen geben.
Wir haben noch eine letzte Frage, die kommt von Herrn Edward Stembridge von OpCap. Ihre Leitung ist freigeschaltet, bitteschön.
Ja, guten Tag, meine Herren, und danke. Es gibt heute viel mehr Spekulation im Markt. Also meine Frage ist einfach, also wenn 10 Milliarden Euro aktiver Kredite in einer Sondereinheit wechseln, wird eine Wertminderung von T1 oder T2 folgen?
Das ist die gleiche Frage, die der Vorredner gestellt hat. Das hängt ganz davon ab, welchen Weg die Eigentümer nehmen. Ja, und ich kann dazu Ihnen keine Antwort geben. Werde ich auch nicht.
Okay, vielen Dank.
Ja.
Meine Damen und Herren, wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Fragen können Sie jederzeit gerne ans Investor Relations Team richten und dann können wir den Dialog dort vor Ort nehmen. Vielen Dank.
Danke, tschüss.
Vielen Dank an Herrn Löwe und an alle Teilnehmer dieser Telefonkonferenz. Vielen Dank und auf Wiederhören.